Ihr hört nach wie vor Herz 87.9 im Gespräch. Es ist Donnerstagabend, 20.46 Uhr und heute zu Gast ist Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Fakultät für Erziehungswissenschaft und Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und als solcher ist er auch der Vater des Projekts Hochschule ohne Menschenfeindlichkeit, das mit Unterstützung des Rektors, von Studierendenvertretern und auch zum Beispiel der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus zum Wintersemester gestartet ist. Andreas Zick, mit welchen Mitteln soll denn Menschenfeindlichkeit an der Uni begegnet werden?
Mit allen Mitteln, die die Zuhörerinnen und Zuhörer, über die sie verfügen und die sie gerne einbringen wollen. Das ist jetzt mal ernsthaft nicht mein Projekt, sondern das, liebe Leute, ist euer Projekt. Was wir nur machen können, ist zu versuchen, einen Rahmen zu geben, weil ich natürlich mehr Möglichkeiten habe, im Institut dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Aber wir haben hier eine Arbeitsgruppe gebildet, der AStA ist beteiligt, SRK5 ist beteiligt, wir sitzen zusammen, wir überlegen uns etwas. Wir haben ein Riesenglück, wir haben tatsächlich die Hochschulleitung hinter uns. Und ich würde schon auch sagen, der Vater der Idee ist tatsächlich unser Rektor. Das ist jetzt irgendwie kein Einscheißen, es ist ja spät und niemand hört zu, sondern das ist tatsächlich so gewesen, dass ja damals schon der Rektor bei dem Aufmarsch der Rechtsextremen bei der Demo deutlich gesagt hat.
An Heiligabend damals.
Genau, und er hat eine Universitätsmeldung gemacht, das war der Impuls. Dann gab es eine Veranstaltung zum Thema Rechtsextremismus, weil wir eben rechtsextrem orientierte Menschen, Studierende an der Uni haben. Und in der Veranstaltung kam so auf, Mensch, wir haben noch viel mehr. Und die Idee war eigentlich total simpel. Ich reise durchs Land. Ich bin ja auch in vielen Projekten und ich habe ein paar Ehrenämter zur Unterstützung von Projekten gegen Rechtsextremismus, gegen andere Formen der Menschenfeindlichkeit. Und ich reise sehr viel. Und im Grunde genommen fühle ich mich hier so wohl und so heimisch, dass ich gedacht habe, was machst du eigentlich in deinem Bau? Weil natürlich höre ich als Vorurteilsforscher, bin ich einfach sensibler. Ja, ich kann nicht über jeden Witz lachen und ich höre viele Bemerkungen, von denen ich denke, die hätte man sich auch sparen können. Und als damals bei einer Veranstaltung zum Thema Rechtsextremismus so aufkam von vielen, ja, aber ich weiß doch in Seminaren und so weiter nicht, wie soll ich denn damit umgehen, wenn jemand jetzt irgendeinen sexistischen Witz macht? Wie soll ich damit umgehen, selbst wenn Dozentinnen oder Dozenten irgendeine rechtspopulistische Meinung vertreten? Wie gehe ich damit um, wenn Studierende den Hinweis bekommen, dass sie sich mit ihrem Namen sowieso nicht bewerben müssen und so weiter? Und da haben wir eigentlich uns zusammengesetzt und der Rektor hat den Raum gegeben und hat gesagt, ja, ihr seid doch am Institut, ihr seid doch Experten, also was habt ihr denn für Ideen? Und dann haben wir uns mit vielen zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt mal, das hieß Kampagne, ich mag den Kampagnenbegriff gar nicht, es ist mehr ein Projekt der Uni für die Uni. Wir sind hingegangen und haben gesagt, so, was können wir jetzt alles tun? Dann ist eine ganz schöne Idee gekommen, wie ich fand, im letzten Semester. Die Idee hat die Universitätsgesellschaft unterstützt. Da bin ich sehr stolz, dass sie das gemacht hat. Wir haben an die Erstis einfach Karten, da haben wir uns ein paar Sprüche ausgedacht von berühmten Persönlichkeiten, Karten verteilt in jeder Ersti-Tasche mit einem Button, Ohne Nazis, das war der Auftakt.
Nur Erstsemester tragen, nein, denn jeder kann ihn tragen.
Und ich trage ihn, reise rum und habe ihn jetzt an vielen Universitäten verteilt. Tatsächlich, liebe Leute, Bielefeld ist ein Leuchtturm. Bielefeld ist die erste Universität, die sehr deutlich von oben bis nach unten, wir versuchen wirklich alle mitzunehmen, auch nicht wissenschaftliches Personal einzubinden, die gesagt hat, wir wollen versuchen, dass wir Menschenfeindlichkeiten hier reduzieren, inklusive Rechtsextremismus, das Thema angehen und dazu muss man ein Forum schaffen. Das war die Kartenaktion, dann haben wir so eine Personalentwicklungsmaßnahme, aber alle, die zuhören und gute Ideen haben, am nächsten Dienstag gibt es die nächste Veranstaltung, wir machen eine klassische Vorlesungsreihe. Ich finde es okay, da kommen viele Leute hin, wir können Ideen tauschen, wir können versuchen, sie einzubringen. Und wir machen noch vieles andere.
Jetzt heißt das Projekt auf der Uni-Homepage Uni ohne Vorurteile. Ja. Bei dir hieß es mal Uni ohne Menschenfeindlichkeit oder Hochschule ohne Menschenfeindlichkeit. Auf dem Button steht Uni ohne Nazis.
Ja, ist schön, verwirrend, ja.
Das ist ganz schön verwirrend. Ja, und Vorurteil Uni ohne Vorurteil ist ja verglichen mit Uni ohne Nazis schon eine recht weiche Geschichte.
Naja, aber entspannen. Wir wollen Uni ohne Nazis, wir wollen ohne Menschenfeindlichkeit, wir wollen ohne Vorurteile. Wenn jemand einen Button druckt, Uni ohne Rassismus, ich habe nichts dagegen. Uni ohne Sexismus, ohne Homosexuellenfeindlichkeit. Warum denn nicht? Also das ist nämlich das Problem. Wir wissen doch alle, worum es geht. Wir haben die Chance hier als eine Bildungseinrichtung, als praktisch eine Einrichtung der Eliten. Wir produzieren hier akademische Eliten, ihnen eine minimale politisch-demokratische Grundausstattung mitzugeben.
Stichwort Eliten. Es ist ja eben nicht nur so, dass irgendwelche Stiefelnazis durch die Gegend laufen, sondern wir haben im Moment einen Aufschwung der Rechtspopulisten wieder in Europa. Front National, dann die Jobbik, die Besseren nennen sie sich ja in Ungarn, die Freiheitlichen in Österreich. Diese Sprüche, die man dann auch zum Teil aber auch von der CDU sieht, Kinder statt Inder oder wer betrügt, der fliegt von der CSU, die könnten ja auch auf Nazi-Plakaten dann zum Teil stehen.
Da stehen sie ja auch.
Sind diese Eliten, die sich solche Sprüche ausdenken und das dann vielleicht auch ganz bewusst bedienen, diese Klientel, sind die noch gefährlicher als die Stiefel-Nazis?
Naja, denn gefährlich ist immer das Zusammenspiel. Es gibt nicht die einen gefährlicher als die anderen. Wir haben natürlich in der rechtsextremen Szene eine gute Aufgabenteilung, Wortergreifungsstrategie, Raumergreifungsstrategie und so weiter. Da gab es ja in der Vergangenheit historisch immer auch Konflikte, eher den Raum besetzen, die Parlamente oder nicht. Im Moment geht es ins Wechselspiel. Unsere Studien zeigen, wir analysieren ja das Phänomen. Es gibt Bereiche, wo sich Rechtspopulisten überhaupt nicht überschneiden mit Rechtsextremisten. Da muss man das auseinander, da muss man differenzieren, weil die Gewaltkomponente vollkommen fehlt. Da gibt es Überschneidungen. Nein, wir haben ein riesengroßes Problem. Unsere Daten zeigen in den bürgerlichen Gruppen, in den gebildeten bürgerlichen Gruppen, die über ein gutes Einkommen verfügen, steigt in den letzten Jahren Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, steigt Abwertung von Wohnungslosen und so weiter. Ja, wir leben ja in einem Land, wo wir auch Wohnsegregation haben und so weiter. Es gibt eine Abschottung der Bildungseliten. Wir sehen zweitens, Bildungseffekte verschwinden. Eine höhere Bildung schützt nicht automatisch. Ja, nur unsere rassistischen, unsere homosexuellen feindlichen Äußerungen in den Bildungseliten, die sind ein bisschen sophisticated. Ja, die sind nicht so platt, aber die Art und Weise, wie wir andere abwerten, wie wir andere verdrängen, wie wir auch Zuwanderung und so weiter behandeln, ist genauso da. Die Rechtsextreme, die rechtspopulistische Szene, sie ist sehr viel mehr gebildet, sie hat ja eigene Theorien, sie entwickeln ihre eigenen Schulen, das kennen wir ja historisch. Das ist aber wieder da und das Potenzial in Europa ist dramatisch hoch. Sie bestimmen im Moment zum Beispiel die ganze Diskussion im Vorfeld der Europawahl. Also die etablierten Parteien schaffen es ja kaum noch, Themen zu besetzen, die nicht schon von rechtspopulistischen, nationalistischen Gruppen besetzt sind. Also Europa wird zu einer nationalen Frage. Das ist ein absoluter Gegentrend gegen das, was europäische Idee war. Und von daher müssen wir das sehr ernst nehmen. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal gucken. Jetzt ist es ja nicht so, dass ich die Universität gerne beleidigen will oder dass ich gerne möchte mit dieser Kampagne, dass jetzt die Welt da draußen denkt, oh, Bielefeld hat ein Problem. Böse. Das ist ja Quatsch, sollen die Leute ruhig denken. Das ist mir vollkommen egal, sondern wir haben damals auch die Idee gehabt, wenn wir jetzt nun alle diesen Bau hier umbauen, wir fangen ja bald an, die ersten wandern ja schon und so weiter, dann müssen wir uns überlegen, was wollen wir in diesem Bau haben? Können wir nicht Vorbildfunktion haben? Und wir müssen es vielleicht auch haben, weil das Ausmaß an Diskriminierung, das Ausmaß an sozialer Ungleichheit, ja, wird ja produziert von uns selber, von den Absolventinnen und Absolventen, vielleicht von uns, dem akademischen Personal auch. Das müssen wir ernst nehmen und deswegen gucken wir mal in den eigenen Bau. Wenn wir da was finden an Menschenfeindlichkeit, dann überlegen wir uns, was können wir tun? Wir reduzieren das Ausmaß an Vorurteilen in der Universität und dann werden wir es vielleicht schaffen, eine Hochschule ohne Menschenfeindlichkeit, das ist praktisch meine Vision, zu werden. Vielleicht erteilen wir uns sogar noch selbst ein Zertifikat dafür. Hochschule und Menschenfeindlichkeit kam einfach zustande, weil ich dem Land und dem Wissenschaftsministerium gesagt habe, das wäre eine große Nummer, das mal so durchzuführen, weil das Kürzel ist einfach HOME. Wir wollen nämlich mit der Aktion auch sehr deutlich Menschen, die hier hinkommen, hier zuwandern, deutlich sagen, du bist hier an einem guten Platz. Wir sorgen uns darum, dass du vielleicht Vorurteile erfährst. Ich komme aus anderen Universitäten, wo das ein riesengroßes Problem ist. Ich war auch in renommierten Instituten, die uns gerufen haben, weil ihre ausländischen Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und vor allen Dingen deren Verwandte auf öffentlichen Plätzen beleidigt, bespuckt, angegriffen werden. Und da kann man nicht weggucken.
Jetzt ist das aber nicht so ganz neu, das Eliten. Also wir haben ja seit Jahren auch eine Burschenschaft hier, und seit Jahrzehnten eine Burschenschaft hier an der Uni Bielefeld mit Verbindungen ganz klar ins Nazi-Lager. Es gibt auch aus diesen nationalkonservativen Kreisen schon lange diese Bestrebungen. Gab auch an der FH schon in den 90er Jahren, hat ein führender Nazi an der FH studiert, es gab einen FH-Professor, der Nazi war, also es ist nichts Neues. Sind die Leute, oder sind die Hochschulen oder ist die Uni Bielefeld sensibler geworden für das Thema?
Ja, wir sind sehr deutlich sensibel. Ich glaube, das zeichnet Bielefeld aus, hat eine tolle Tradition in der Sensibilität, nur Sensibilität muss man aufrechterhalten. Kultur kommt nicht automatisch, und nur weil man denkt, man wäre mal eine sehr, sehr liberale, offene Universität, kann das Ganze kippen. Ja, also das ist nicht sowieso da. Nein, wir haben wir haben stärkere wissenschaftliche Theorien in der Rechten gehabt, auch Versuche, Rassetheorien nochmal neu aufzustellen. Das hatten wir deutlich in den 90er Jahren. Die Frage ist immer, kommt so etwas nicht nochmal und kommt es nicht in einer neuen Version? Und da wir nun ja 10 Jahre das Land beobachtet haben, am Institut, aber auch der Aster ja täglich hinguckt, was mit den Studierenden, die im Problemfall zu ihnen kommen, die eine Beratung haben wollen, dass die Leute, die da jetzt an dem Projekt mitarbeiten, sind ja Menschen, die Dinge erfahren, die man so normalerweise nicht sieht. Kleine Ausgrenzung, Benachteiligung und so weiter. Wir sind noch lange keine diverse Universität, würde ich sagen, nach bestimmten Standards. Nehmen wir Anfälligkeiten immer wahr. Wir haben zum Teil auch in der rechten Szene ein Revival von rassistischen Ideologien und Theorien, die in den 90er Jahren gefährlich Angriffe gegen Personen legitimiert haben. Also der letzte Bundestagswahlkampf, obwohl jetzt die rechtsextreme Szene nun nicht sehr besonders stark war, ich kann da nicht aufatmen, weil ich doch auf den Plakaten Slogans gesehen habe, die mich sehr an die 90er Jahre erinnert haben. Wir haben über 180 Todesfälle in der Bundesrepublik, 184 Todesfälle, auch in unserer Umgebung, weiß kein Mensch mehr. Ja, dass es hier Menschen gegeben hat, die aufgrund von menschenfeindlichem Hass getötet wurden. Die Menschenfeindlichkeit bietet ja nur eine Legitimation. Wir haben 624 Urteile, die von den Staatsanwaltschaften in Deutschland neu aufgerollt werden müssen, weil wir wahrscheinlich dort Hasskriminalität haben. Das Problem zu unterschätzen, das ist hochgradig gefährlich. Und ich sage jetzt mal positiv. Ich denke natürlich als Konflikt- und Gewaltforscher immer an das Böse, ja, an die bösen Seiten. Nein, ich habe natürlich auch insgeheim damit eine Hoffnung. Denn ich glaube, dass wir die Potenziale für eine tolerante, offene, diverse, gastfreundliche Universität, die Ruhr-Universität Bochum wirbt jetzt dafür, dass sie bunt sind, die sind uns ja nachgefolgt und so weiter, dass wir da ein wahnsinniges Potenzial haben. Ich glaube, das kann irgendwann irrsinnigen Spaß machen, hier hinzukommen, weil wir eine Universität sind, die so die urdemokratische Tugenden vertritt.
Sieht die Ministerin das auch so, weil er gesagt hat, das
ist... Naja, die Ministerin hat mich zumindest mal eingeladen. Ich wusste gar nicht, warum. Ich dachte, wegen des Instituts oder was auch immer. Weil Wilhelm Heidmann den Innovationspreis des Landes ja in diesem Jahr bekommen habe. Ich dachte, wir reden darüber. Nein, es ist so. Sie war tatsächlich begeistert, wie viele, viele andere. Also andere Universitäten. Ich werde an vielen Universitäten angesprochen, ob wir nicht mal berichten können, was wir denn machen. Und das mache ich auch ganz systematisch. Aber die Wissenschaftsministerin hat gesagt, nein, ich werde es von oben nicht bestimmen. Das ist ja nun auch wirklich ein Projekt, was von unten kommt. Aber sie sieht ja, wir machen das alles gewissermaßen ehrenamtlich. Ja, die Universitätsgesellschaft hat uns unterstützt, das Rektorat tut, was es kann, das IKG tut auch, was es kann. Also ich nehme da auch Mittel in die Hand, um das vorwärts zu bringen. Die Ministerin hat zumindest angeboten, dass sie mal mit Förderern redet darüber, wie man uns da weiterhelfen kann. Also sie hat es extrem ernst genommen.
Uhr ist es. Wir haben ein bisschen überzogen, aber Andreas Herrenwilder, der Chef vom Dienst, hat mir gerade erzählt, auf Facebook gibt es schon Kommentare, die sagen, wir sollen ein bisschen überziehen, es sei spannend. Also machen wir noch ein bisschen weiter und kommen hier jetzt mit Andreas Zick zur schönsten Nebensache der Welt, für mich zumindest. Den Fußball, aber der hat ja leider auch seine hässlichen Seiten. Und mit der befasst sich jetzt eine neue Fachstelle am IKG, die Fachstelle Fußball und Konflikt. Wer bezahlt die und was macht die?
Niemand bezahlt die und wer macht die?
Was macht die? Was macht die?
Nein, was macht die Fachstelle? Wir haben am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung eine alte Tradition in der Fußball-Fan-Forschung. Es gibt es ja eigentlich so etabliert nicht, wollen wir noch etablieren. Aber wir haben uns befasst mit Fußball- und Fanprojekten. Wir haben schon in den 80er Jahren hier gesehen, dass Fußball ein Konfliktfeld ist. Vor allen Dingen für junge Fußballfans. Die versuchen im Stadion im Grunde genommen Jugendkultur zu etablieren und dabei immer wieder in Konflikte mit Polizei geraten und so weiter. Wir hatten Hooliganismus, gewaltbereite Ultras, was aber Quatsch ist, dass Ultras gewaltbereit sind, ne? Und so
was
weiter.
Ist das denn für dich?
Wir hatten diese Tradition. Und wir sind als ich hier angefangen habe, wurden wir von einem Fußballverband mal angefragt, ob wir uns mal angucken könnten, ob bei Sportgerichtsurteilen, also in der Nicht-Profi-Liga, werden ja rote, gelbe Karten und so weiter Beleidigungen vom Sportgericht behandelt. Und da wurden wir gefragt, ob wir mal gucken könnten, ob es da sowas gibt wie Rassismus. Das heißt,
in den Urteilen.
Spielerinnen und Spieler mit einem Namen, der auf einen Migrationshintergrund hinweist, wie zum Beispiel Mario, ja, ob die anders bestraft werden.
Und?
Erste riesige Studie, nein, werden sie nicht, aber.
Okay, aber?
Sie werden fast gleich behandelt, aber wenn es um harte Strafen geht, das heißt mehrwöchige Spielsperren, dann gibt es einen signifikanten Effekt. Dann sind also Spieler mit türkischem Namen zum Beispiel, kriegen härtere Strafen. Das heißt, man hält sie länger vom Spiel ab. Was zum Teil, wenn man dann in Richtung, also im A-Jugendbereich ist, und man spielt sehr, sehr gut Fußball und man kriegt 5 Wochen Sperre, dann ist das der Tod der Karriere. Ne? Und so weiter. Und dann haben wir angefangen, dann habe ich junge Leute gehabt, die haben bei uns am Institut diese Forschung gemacht. Dann kamen viele Leute dazu. Und wenn ich das Thema Fußball sage, dann kriege ich viel mehr Zulauf am IKG, als wenn ich sage, lass uns doch mal über Sexismus forschen oder so. Ne? Nein, Fußball ist, Religion ist für viele Menschen, gestalten ihren Alltag. Ich habe auch schon gesehen, wie ein Kind im BVB-Sarg beerdigt worden ist und so weiter. Nein, Fußball ist unheimlich attraktiv, aber ein riesengroßes Konfliktfeld. Wir haben dann angefangen, diese Studien zu machen. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir gucken uns jetzt mal an, wie kann man Fans dabei unterstützen, ihren Stadionbesuch so zu gestalten, im Dialog mit den anderen, die da vor Ort sind, mit den Sicherheitskräften, dass wenig Konflikte auftauchen. Weil wir haben massiv, je attraktiver das wird, umso mehr Konflikte gibt es da. Und Fußball ist ein Konfliktfeld. Aber es gibt eben gute Konflikte, die die Kultur befördern. Und dann gibt es viele Konflikte, die in Gewalt umschlagen. Wir haben viel Rechtsextremismus im Fußball. Wir haben ja immer gesagt, das ist ein echtes Problem.
Das war ja Fußball, auch eine Strategie von absolut. Nazis, ganz das, bewusst in die Stadien zu gehen, um Jugendliche
das ist ja weiter, das ist ja weiter die Strategie von vielen hochideologisierten, gewaltbereiten Fußballgruppen, die dann sagen, wir sind Ultras und da versuchen irgendwie andere Ultras mit reinzuziehen. Wie es auch die Gegenstrategien gibt, wir haben auch beobachten können, dass ja ohne bestimmte Ultragruppen wir den Konflikt mit dem Rechtsextremismus gar nicht hätten behandeln können. Wie auch immer, wir haben dann sehr viele Leute gehabt, die eben Fußballforschung machten. Und in diesem Jahr haben wir ein sehr großes Projekt, ein wissenschaftlich unabhängiges Projekt bekommen vom DFB und der Deutschen Fußballliga. Das ist ja die Firma für die erste und zweite Liga. Ich war dort im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Fußballliga über 3 Jahre, habe die also beraten mit anderen Kollegen. Holger Ziegler von der Uni Bielefeld war auch dabei. Wir haben die beraten, um den Dialog besser zu gestalten zwischen denen, die im Fußball ständig Konflikte da erleben. Und dann haben wir eben eine Studie bekommen, da geht es um die Frage von Fanidentitäten, Fankultur. Wo erlebe ich positive wie aber auch negative Konflikte? Das geht demnächst ins Feld, an den Start. Also da können dann alle mitmachen. Auch die Studierenden werden Informationen bekommen, wo sie dann online bei uns mitmachen können. Und dort wollen wir im Grunde genommen den Fans, wollen wir die Fans anhören, um herauszubekommen, wo sind die Konfliktherde, die in Gewalt kippen können, wo aber läuft es auch besonders gut. Wir hatten die Studie und in diesem Jahr, wir haben mit Bielefeld, mit der Arminia zusammengearbeitet. Wir haben es ja sogar geschafft, dass der ehemalige Trainer Krämer hier bei unserer Kampagne war und so weiter.
Mir bricht das Herz, ja, nicht diesen Namen sagen.
Mir auch, weil der uns hier vorgeführt hat, wie Gleichstellung wirklich geht.
Er war großartig. Egal.
Genau. Ja, ist schade. Vielleicht haben wir einen Job in irgendeiner Fußballmannschaft der Uni für ihn, weil der Moment sucht er noch. Wie auch immer, wir haben dann mit den Fanprojekten hier zusammengearbeitet und ich habe dann gesagt, wenn wir so viel Expertise haben, dann lass sie nicht vereinzelt in die Projekte hineingehen, sondern dann sammeln wir die und wir haben dann eine Fachstelle gegründet, denn wir kriegen sehr viele Anrufe von außen. Mir passiert es tatsächlich, dass wenn irgendwo im Stadion etwas passiert, deswegen ist das für mich nicht mehr die schönste Sache der Welt, sondern es wird irgendwie zu einer blöden Arbeit, aber wie auch immer. Wenn irgendwas im Stadion passiert, kriege ich Anrufe. Sehen Sie jetzt, Zick, Sie Gewaltforscher, das ist passiert und jetzt muss man doch was unternehmen. Ja? Stadionverbote und. Von verschiedenen Seiten bekomme ich das. Ich kriege auch gute Anrufe, wie zum Beispiel hier von der Arminia, vom Geschäftsführer, der sagt, Mensch, wir haben Expertise im Haus, können wir irgendwas machen? So. Und da haben wir gesagt, wenn wir so viele Anrufe bekommen, wenn es so viel Beratungsbedarf gibt, Beratungsbedarf von Polizei, von Sicherheitskräften, von Ordnern und so weiter, man muss nur zum Spiel gehen und sehen, wie viele Leute da professionell aktiv sind, um irgendwie dieses
professionell Ding, unter Anführungszeichen
unter zum Anführungszeichen, Teil. Genau, unter Anführungszeichen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir sammeln unsere ganze Expertise, wir gründen die Fachstelle und wir versuchen jetzt über diese Fachstelle, das dokumentiert ihr erstmal nur, hier sitzen lauter Leute, da habe ich Kollegen, ja, ich nenne jetzt Martin Wienanz, Andreas Grau, Thomas Prasser, aber auch Studenten, die da mitarbeiten, dann versuchen wir jetzt aus der Fachstelle heraus ein Beratungsangebot zu machen. Wir haben da Drittmittelprojekte drin, also die Leute, die da arbeiten, sind durch die Drittmittelprojekte finanziert. Wir arbeiten zum Teil mit Honoraren. Ich mache jetzt ein sehr schönes Projekt, das macht Thomas Prasser. Da können auch alle mitmachen, die sich für Fußball interessieren und mitreden wollen. Wir machen jetzt ein Projekt mit der Arminia und Werder Bremen zusammen, weil es ist ja 2012 passiert, dass Arminia-Fans an Werder Bremen-Fan fast zu Tode getreten haben. Der wurde reanimiert und Arminia und Werder Bremen haben gesagt, wir spenden dem IKG Geld, wenig Geld, wirklich relativ, da kann man nicht von leben, leider. Aber wir spenden denen Geld, damit die sich was überlegen, können wir symbolisch etwas für Fans tun, um Konflikte besser in den Griff zu kriegen. Und dann haben wir ein Projekt entwickelt, das heißt, gut gelaufen, kein Stress im Stadion, also das Positive. Und wir wollen einfach Fans eine Stimme geben, um zu sagen, unter den Bedingungen haben wir den Konflikt im Griff. Da rasselt es dann nicht mit den Ordnern, da rasselt es nicht mit der Polizei. Und so weiter. Und solche Sachen kann ich jetzt in der Fachstelle machen. Wie das so in die ganze Hochschule hineinpasst, weiß ich selber nicht. Das war erstmal nur eine Idee, wir hätten uns Arbeitsgruppe nennen können. Ja, aber jetzt haben wir die Fachstelle. Es gibt sehr wenig etablierte und vor allen Dingen gut wissenschaftlich fundierte Beratung. Wir wollen ja hier etwas anbieten, von dem wir sagen können, naja, das basiert schon auf wissenschaftlicher Evidenz. Wenn wir jetzt von der Polizei eine Anfrage bekommen, ja, was wir denn von, was weiß ich, Stadionverboten oder bestimmten Maßnahmen halten, dann recherchieren wir erstmal, wie sind denn die Befunde? Wir sind im Moment ja auch in so einer modernen Fußballwelt, wo wir versuchen, wo zumindest im Profifußball alles versucht wird, durch Kontrolle und Sicherheit, durch ein Maximum an Kontrolle und Sicherheit bestimmte Konflikte zu reduzieren. Das ist aber vollkommen gegen die Evidenz. Also wir wissen aus England, da wo man viele Kameras aufstellt, verhindert man keine Gewalt, sondern
es kann keine Sicherheit, eine Scheinsicherheit haben.
Genau. Ja, ja, oder es kann eben halt so sein, dass Leute, die dann eh gewaltbereit sind, sagen, dann ist das sowieso egal, dann habe ich wenigstens eine gute Aufnahme von mir. So pervers ist das manchmal. Und da sehen wir aus Forschung, dass zum Teil Wegnahme von Kameras, Wegnahme von Kontrolle, Stärkung dann aber auch von Selbstregulationskräften, alles das hilft. Wir machen uns wissenschaftlich Gedanken um den Fußball. Nicht so sehr um allein um den kommerziellen, weil das ist natürlich auch ein Geschäft und da wollen wir gar nicht reingesogen werden, sondern wir machen uns Gedanken. Wir haben viele Leute überall und es scheint so zu sein, dass Bielefeld immer wahrgenommen wurde als so ein Standort, wo auch Forschung zu dem Thema gemacht wird, die ernst genommen wird. Und das versuchen wir zu etablieren. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, er hat für uns eine Finanzierung für solche Fachstelle, ich hätte da auch gerne eine Geschäftsführung, gerne Dauermitarbeiter und so weiter. Nee, das machen wir schon mit viel Einsatz der Leute, die da drin sind und sagen, neben unserer Projektarbeit treffen wir uns und versuchen auch Beratung anzubieten.
Jetzt fiel mehrmals der Begriff der Ultras. Das ist ja ein Begriff, der immer durch die Medien wabert auch so und wo ganz unterschiedliche Zuschreibungen stattfinden. Was sagt denn jetzt der Fachmann? Was sind denn diese Ultras?
Ja, da gibt es offensichtlich mehr Zuschreibungen als Ultras. Also die Ultrakultur hat sich ja in den letzten Jahren immens entwickelt. Also wir wissen jetzt, die Arminia spielt ja in der zweiten Liga. Ohne Ultras Stadion Erlebnis zu machen, ohne Ultras einigermaßen gutes Fußballereignis zu machen, geht gar nicht. Es gibt nicht die Ultras. Überhaupt nicht. Wenn jetzt irgendjemand zuhört und meint, er oder sie könnte sich auch als Ultra, ja, also das gibt es nicht. Das ist totaler Quatsch. Es gibt da auch zahlreiche Studien, die mittlerweile zeigen, ist sehr heterogen. Sie sind ein bisschen gebildeter geworden, weil das ist eine Fankultur, ja, eine Fankultur, das sind Fangruppen, die sich eigene Regeln, eigene Embleme, eigene Symbole und so weiter geben, die auch kleine Gruppen bilden, sowie auch größere Ultra-Gruppen bilden. Im Grunde genommen sind das Fans, die sich sehr stark mit einem bestimmten Verein identifizieren, aber eben auch sehr stark untereinander identifizieren. Ja, während die Leute auf den Rängen in den Sitz rein, die bilden keine Gruppe, die identifizieren sich nicht untereinander. Ultras machen das und die auch eine Tradition entwickeln, die eigene Symbole, Kulturen. Das ist im Grunde genommen, sind das eigene kleine Kulturen, Fangruppen. Aber es gibt rechtsextreme Ultras, es gibt jetzt neuerdings auch wieder Hooligans. Da wissen wir noch nicht so ganz genau, da müssen wir das noch beobachten, ob es Hooliganismus ohne die Ultrabewegung gibt, die sich da absetzen. Also es gibt eine Revival der Hooligans, die sich überhaupt nicht mehr auf die moderne Ultrakultur beziehen. Es gibt in Bielefeld ein paar Ultragruppen, die handeln vollkommen autonom. Die
sind aber auch eher unpolitisch, glaube ich, in Bielefeld, oder?
Ja, wobei natürlich, sagen wir mal, der ganze Fußball unpolitisch geht gar nicht mehr. Also wenn wir sehen, was da im Fußball alles verhandelt wird, dann haben natürlich, sagen wir mal, Ultragruppen auch ihre eigenen Politiken.
Nur sie nehmen sich selbst als unpolitisch wahr oder würden sie selbst als unpolitisch bezeichnen eher, oder?
Ja, ja, klar. Aber natürlich geht es angesichts dieser starken Kommerzialisierung überhaupt nicht ohne Politik. Das heißt, wir haben ja da im Fußball etwas, wir haben ja wirklich einen Mikrokosmos, den wir auch in der Gesamtgesellschaft haben. Also der Fußball diskutiert die Ökonomisierung und hängt auf der anderen Seite dann in der Nicht-Profi-Liga, da müssen wir ja mal hingucken, dritte, vierte, fünfte Liga, dann auch mal im Jugendbereich, was wir da an Konflikt- und Gewaltfällen haben. Das hat so ein hohes Ausmaß und zugleich haben wir Millionen von Menschen in der Republik, die durch den Fußballsport sozialisiert werden. Also, ne? Fußball ist ja eine Sozialisationsmaschine, ersetzt in weiten Bereichen ja Jugendhäuser und so weiter.
Ne? Aber besteht da nicht die Gefahr, dass dieses Moment durch die Kommerzialisierung, die Zunehmung des Fußballs immer mehr wegfällt? Ja. Dass es also auch nur noch um Ellbogen geht und nicht mehr das ist, was Albert Camus mal gesagt hat, alles, was ich über Solidarität weiß, habe ich vom Fußball gelernt.
Genau. Und jetzt muss man verstehen, warum manche Ultragesänge für uns sehr aggressiv erscheinen, es aber eigentlich nicht sind. Sondern es gibt tatsächlich noch zum Teil in den Ultragruppen auch so eine Idee der Rebellion gegen diese Kommerzialisierung. Das ist sehr stark. Also Ultragruppen unterscheiden sich voneinander. Das macht doch den ganzen Reiz aus. Aber es gibt doch, es gibt ja Fankongresse und so weiter, wo Treffen stattfinden. Und das ist vollkommen klar. Es gibt dort eine ganz, ganz starke Bewegung, die genau gegen diese Kommerzialisierung
für Stehplätze
und natürlich auch gewichtig ist. Das ist tatsächlich sehr gewichtig. Ich meine, wir haben, das geht ja so weit, das ist eine große Veranstaltung, das muss man ja erstmal organisieren, in Stadien, wie es dann in der letzten Saison war, einfach die Gesänge zu stoppen.
Mhm.
Ja, und natürlich, und es gibt, wir sehen ja auch, wie hochgradig das ins Politische hineingerät, was im Fußball stattfindet, wo ich manchmal denke, oh, das wird jetzt bedenklich gesellschaftsrelevant, na, wenn es einen Lufthansa-Streik gibt, aber die Mannschaften fliegen noch, da setzt dann der Streik aus. Weiß ich nicht, ob der Papst geflogen wäre, ich bestimmt nicht. Bei mir hätten sie gestreikt und so weiter. Nein, tatsächlich ist es so, dass wir sehen, dass der Fußball so ein Magnet ist für unglaublich viele Bevölkerungsgruppen. Wahnsinnig, das hat eine unglaubliche Attraktivität. Wir haben ja ungefähr 13 Millionen Menschen, die sich an jedem Wochenende dafür interessieren, entweder ins Stadion gehen oder zumindest mit dem Herzen da drin hängen. Das ist eine riesengroße Gruppe, viel größer, voller als die Kirchen und so weiter. Und dort dann auch bestimmte gesellschaftliche Konflikte hineingetragen werden. Die einen werden hineingetragen, wie zum Beispiel der Kampf um die Kommerzialisierung, den kann man da sehen. Und zum Teil aber auch Dinge hineingetragen werden, die wir eben vorher auch in der Gesellschaft gesehen haben und jetzt im Fußball noch viel deutlicher sehen. An manchen Stellen ist der Fußball dann eben auch so eine Nische, wo man noch Dinge aushandeln kann, die gesellschaftlich normiert sind. Also wir haben weiterhin das Problem Sexismus, Homophobie und so weiter.
Man kann also die Sau rauslassen sozusagen.
Nein, das wird immer so gesagt, dass man die Sau rauslassen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur eine Legitimation ist. Also in dem Moment, wo man die Sau rauslässt.
Ich meine, jetzt wirklich bildlich die Sau, die man selber eigentlich ist. Eine sexistische, rassistische, homophobe Sau.
Ja, gibt's, aber das kann man ja auch ohne. Das geht ja auch ohne. Das ist ja nur, sagen wir mal, wenn wir mit Leuten reden, wo wir sagen,
jetzt von kammermusikalischem Jazz.
Ups, da kommt jetzt plötzlich eine Musik reingeknallt. Okay. Wir haben nämlich ein bisschen überzogen, sehe ich gerade, wenn ich auf die Uhr gucke. Macht nichts.
Okay, ich will nur das eine sagen. Also das, die Sau rauslassen ist zu einfach, weil das wird oft nachgeschoben. So, oft nimmt man so wahr, im Fußball, das ist so ein Bereich, wo bestimmte Normen, die es so in der Gesellschaft nicht gibt, da mal eben aussetzen. Das ist, wenn wir da zu viel Rassismus oder was auch immer sehen.
Also Normen, die es in der Gesellschaft gibt, die finden...
Da wird gesagt, naja gut, da ist ja Fußball, da kann man sagen, was man will, da wird die Sau rausgelassen und so weiter. Das hat ja einen Unterhaltungswert und so, und dann kann ich das. Also damit, das mussten wir ja auch sehen. Wir haben Antisemitismus erforscht, sehen in manchen Bereichen nicht, buff, poppt der im Fußball furchtbar auf. So kommen wir da ins Spiel. Was aber bitte, wenn Leute hier zuhören und ich sage etwas über den Fußball oder die Ultras und nenne dabei ein Problem, da liegt das daran, dass ich Konfliktforscher bin und auf die Problembereiche gucke. Ich meine damit eben nicht diesen Generalverdacht. Wir haben auch im Moment eine sehr schwierige Situation, wo der Dialog zwischen den Sicherheitskräften, den Sicherheitsorganen, den Fans, zum Teil auch uns als Forschern, Forscherinnen, wo dieser Dialog über die Situation sehr schwierig ist. Also man muss da hohe Kenntnisse haben. Deswegen habe ich sehr Hochachtung von meinen Mitarbeitern, die ja dann sich da ins Feld hineingehen und sehr sensibel in das Feld hineingehen müssen, weil die Situation ist angespannt um die Frage, wie man Konflikte lösen kann. Das ist nicht so ganz einfach.
Die unangenehmen Situationen, die ich im Stadion erlebe mit Typen, also zum Beispiel jetzt gegen Cottbus, natürlich gegen so eine Mannschaft tauchen sie dann wieder auf, steht bei Arminia vor allem ein Typ mit dem Tor Steiner Pulli, der eigentlich auch verboten ist. Laut Stadionordnung scheint aber keinem groß aufgefallen zu sein. Aber die unangenehmen Situationen, die ich da erlebe, sind meistens eigentlich mit Männern.
Ja.
Ist das, ich frage jetzt deshalb, ich habe jetzt gelesen, das IKG ist am Magazin Violence and Gender jetzt beteiligt.
Ja.
Inwieweit ist denn die Problematik Gewalt im Stadion eine Genderfrage auch?
Das wird immer mehr eine Genderfrage. Wir sehen das ja gesamtgesellschaftlich. Wir haben das in vielen Studien ja schon gesehen im Vorfeld. Frauen haben spezifische Rollen, gibt auch sehr schöne Studien, dummerweise dann von Frauen immer gemacht. Also offensichtlich interessiert das nicht so viele männliche Fanforscher. Nein, wir sehen sehr deutlich, dass Frauen auch bei dem Thema Gewalt, auch beim Thema Rechtsextremismus, dann einfach spezifische Rollen übernehmen in der Kurve. Ne? Sie stehen in der Kurve, tatsächlich beobachten wir das, machen Versorgung, heizen an und so weiter. Also erfüllen bestimmte traditionelle Frauenrollen. Wenn wir in die gewaltbereiten Gruppen hineingehen, dann müssen sie dann auch noch in der Rolle bleiben. Also sie haben bestimmte Rollen der Versorgung, ja, aber sie müssen in den Rollen bleiben. Tun sie das, sind sie enorm wichtig. Jede Form von Gewalt, die wir sehen, da gucken wir auf die Gewalt, wir gucken auf die Person. Aber der wichtige Blick geht, wie ist die Wechselwirkung zwischen den Personen und ihrem Umfeld. Da gibt es in der Regel immer ein Umfeld und in diesem Umfeld sind Frauen, sind Männer, sind Junge, sind Alte, sind Traditionen, Symbole und so weiter.
Ich würde sagen, jetzt ist es 21.26 Uhr. Gender war jetzt auch ein schönes Stichwort für den Abschluss. Zum Thema Gender hat der Stefan Krämer ein schönes Beispiel gebracht, hat es gerade schon gesagt, beziehungsweise zum Thema Gleichstellung bei dieser Podiumsdiskussion, als er gesagt hat, meine Jungs sind ja kein Mädchenpensionat, wir sind ja kein Mädchenpensionat, und da stand er ausgerechnet neben der Gleichstellungsbeauftragten der Uni Bielefeld, hat für großes Gelächter im Hörsaal 1 gesorgt und für großen Respekt meinerseits, dass er 10 Minuten später gesagt hat, ich habe hier was gelernt. Man muss auf Sprache aufpassen. Mir tut sehr leid, dass der weg ist, der Stefan Krämer. Wie geht's dir denn so? Oder ihn?
Ja, mir tut's unheimlich leid, weil man braucht so Typen. Und der hat uns vorgemacht, dass man eben seine Einstellung auch ändern kann, auch wenn man das nicht so gerne möchte. Aber man kann das. Man kann auch mal Entschuldigung sagen. Man kann auch mal sagen, oh Gott, da ist mir was rausgerutscht. Naja, gut, wir werden ihm jetzt noch ein bisschen nachtrauern. Im Moment hat ja die Arminia, wir bleiben beim Fußball, ein paar andere Probleme. Jetzt muss man irgendwie anderen Menschen den Daumen drücken, nämlich denen, die da rumkicken müssen. Nein.
Schaffen Sie es? Noch auf dem Relegationsplatz?
Ja, ich bin mir persönlich ziemlich sicher, obwohl ich niemandem verraten werde, von welchem Verein ich eigentlich wirklich Fan bin. Weil das bringt, ich bin ja in meinem Leben immer Wissenschaftler, und das heißt, ich muss diese verdammte blöde Distanz wahren. Und nur wenn man mich heimlich erwischt, wird man sehen.
Das werde ich mir vornehmen fürs nächste Mal.
Nein, aber die Arminia für uns ist das, jetzt rede ich mal wieder als Forscher, ich habe mich sehr dafür interessiert, was mit Vereinen passiert, die absteigen. Und das ist für die Stadt, für die Region nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Jetzt komme ich wieder zurück auf den Anfang unserer Sendung, vor 100 Stunden. Ich bin in Essen aufgewachsen. Und wer sich im Fußball auskennt, weiß, wovon ich jetzt rede. Ich habe einen Verein wirklich absteigen sehen.
Fast.
Und ich habe in dem Umfeld geguckt. Und ich habe gesehen, was dann passiert. Auch das muss man gut können. Da haben wir in Bielefeld auch eine gute Tradition, weil es ein Fahrstuhlverein, hoch runter, hoch runter, hoch runter. Das ist schon mal nicht schlecht. Nein, aber es ist für die Stadt ist es einfach gut. Und für die Leute, die da hingehen und viele junge Menschen und so weiter, das ist eben halt auch ein Ort, wo Sozialisation stattfindet. Das ist aber nur ein anderes Thema. Da bräuchten wir jetzt noch mal ein bisschen Zeit.
Und das nächste Mal, wenn wir uns Zeit nehmen im Gespräch, da kriege ich dann auch raus, für welchen Fußballverein Andreas Zick in Wirklichkeit schwärmt. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei Herz 87.9. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann empfiehlt sie weiter. Am Sonntag um 16 Uhr läuft die Wiederholung hier bei uns. Ich bedanke mich auch bei Andreas Hermwille für die redaktionelle Betreuung und bei Jan-Michael Stiegelmeier, der Andreas Zicks Musikwünsche organisiert und zusammengestellt hat. Und mit diesen Musikwünschen geht es jetzt auch noch ein bisschen weiter. Ich bin aber raus. Mein Name ist Mario Sacletti. Ich sag tschüss, ciao. Baba. Tschüss, Andreas.
Tschüss.